Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn mit Jenny Gärtner.
Hinten muss die Null stehen. Das Spiel lebt von der Spannung. Auf dem Papier ist das die stärkere Mannschaft. Das sind so Floskeln, die passen eigentlich bei jedem Spiel. Dass gute Fußballkommentatoren genau solche Sätze eben nicht sagen und worauf es bei diesem Job stattdessen ankommt, darum geht's in dieser Folge Was kostet die Welt von der Sparkasse Köln-Bonn, indem ich alle zwei Wochen mit Menschen aus der Region spreche, die spannend sind, die spannende Sachen machen, spannende Geschichten mitbringen, genauso wie Robby. Robert Hunke, er lebt in Köln und er wusste schon als kleiner Junge, wenn ich groß bin, dann werde ich Fußballkommentator. Emotionale Sportberichterstattung, so nennt er selber das, was er macht. Er kommentiert Fußball im TV, die Baller League bei Twitch und E-Sports für die Sparkasse Köln-Bonn. Robby Hunke, du bist Fußballkommentator mit Leib und Seele, lange schon dabei. War das eigentlich schon immer dein Traumjob?
Ja, nichts anderes in meinem Leben wollte ich tun.
Immer wirklich?
Nichts anderes, ja. Also es gibt, ich bin 83er Jahrgang und es gab die EM 88, also ich war noch sehr, sehr klein. Meine Eltern absolut null Sport interessiert und ich habe sie einfach damals schon dazu gedrängt, bitte die EM 88 einzuschalten. Ganz wild wurde es dann bei der WM 90. Bei der WM 90 habe ich meiner Mama schon gesagt, Mama, jetzt sei mal ruhig im Hintergrund. Ich muss hören, was der Kommentator sagt. Ich muss hören, was meine künftigen Kollegen zu dem Spiel sagen. Also für mich war immer schon ganz klar, ich will nicht Fußballprofi werden, sondern Fußballkommentator. Es war dann auch im Bergischen Land, wo ich aufgewachsen bin, in Untereschbach, also im Rheinisch-Bergischen Kreis, ganz klar, beim Fußballtraining kommentiert Robby immer dabei. Ich spiele da zwar mit, aber parallel kommentiere ich das Ding. Immer.
Das ist witzig.
Immer.
Und musstest du deine Eltern dann auch überzeugen, dass das wirklich ein Beruf ist? Also, dass man damit auch Geld verdienen kann und so? Oder wie lief das? Weil es klang jetzt nicht so, dass die gesagt haben, hurra.
Ja, definitiv. Also mein Vater, vor allem sehr kritischer Geist, was generell Sport und Medien anging, also das passte dem am Anfang gar nicht, muss man sagen. Also es war wirklich so, also als ich dann das dann wirklich sehr intensiv vorgetragen habe und gesagt habe, ich habe jetzt hier einen Plan. Es gibt dann ein Studium an der Sporthochschule in Köln, das heißt Sport und Medien. Dann hat er so gemacht. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du damit Geld verdienen kannst, oder? Da habe ich ihm gesagt, Papa, wart mal ab. Und mit dem Geld verdienen, das war tatsächlich am Anfang sehr, sehr schwer, muss man sagen. Also wenn man so anfängt beim Radio und beim Sport, diese Jobs sind sehr, sehr, sehr begehrt. Mhm. Ich habe bei Radio Wuppertal angefangen, also kurzer Schwenk nochmal ganz zurück. Ich habe dann während des Studiums ein eigenes Radio gegründet. Ich habe mir mit dem Erbe meines Opas, habe ich mir die Rechte an der dritten Liga für IP-Radio geholt und habe einen eigenen Radiosender gegründet.
Von dem Geld von deinem Opa. War der auch sportbegeistert?
Nee, überhaupt nicht, aber der hat mich immer unterstützt. Also der ist recht früh gestorben, dann bin ich so 13, 14 gewesen und der hat tatsächlich immer an den Traum geglaubt. Und dann habe ich das investiert in meine Firma, habe dann eben eine eigene GmbH gegründet, weil ich gemerkt habe, oh, die warten ja gar nicht alle auf mich.
Wie viele Hörer hattest du bei diesem selbst gegründeten Radio?
Tatsächlich relativ viel, weil es gab damals noch nicht die Möglichkeit in der dritten Liga, heute ist ja auch die dritte Liga sozusagen ausvermarktet, wird im Fernsehen gezeigt, auf verschiedenen Sendern. Damals gab es nicht die Möglichkeit, die dritte Liga sozusagen anzuschauen. Und deswegen hatten wir dann eine kleine Marktlücke gefunden und haben da mit unserem Internetradio, mit diesen Rechten, die musste ich halt auch beim DFB bezahlen, da ist das Hauptgeld vom Erbe für runtergegangen. Und dann habe ich mir von der Sporthochschule so ein paar Leute zusammengecastet, die das kommentiert haben mit mir. Wir haben dann so eine Konferenzschaltung, wie man das kennt, irgendwie von der Bundesliga-Konferenz im Radio zusammengestaltet. Aber ich musste das halt auch alles organisieren. Und entsprechend ist da nicht viel Kohle hängen geblieben, ganz im Gegenteil. Wir haben teilweise noch irgendwie mit meinen Mitgesellschaftern draufgezahlt. Aber als das dann irgendwann vorbeiging, nach ein, zwei Jahren, das war eine super gute Zeit, das war sozusagen mein Einstieg, habe ich dann angefangen, eben bei Radio Wuppertal Fußballspiele für 80 Euro zu kommentieren.
Geil.
Und insofern war mein Vater natürlich relativ bestätigt, sah er sich da. Ja. Ich muss ihn aber in Schutz nehmen. Er ist danach wirklich mein größter Fan geworden. Also alles, was ich danach im Radio und Fernsehen gemacht habe, hat er geschaut, aufgezeichnet und so weiter und so fort.
Hat er auch seine Liebe zum Sport entdeckt oder hört er jetzt dir einfach zu und hängt an deinen Lippen, egal worum es geht?
Ja, eher Letzteres. Also die Liebe zum Sport hat niemand entdeckt bei mir in der Familie. Okay. Also die waren dann immer informiert, aber wussten meist Dinge über die Spiele, die ich kommentiere. Und denen war es dann auch relativ egal, ob Dortmund dann deutscher Meister wurde oder der FC den Abstieg vermieden hat. Ihnen war immer wichtig, die Erzählungen und die Geschichten aus dem Spiel, die ich kommentiert habe. Also zum Fußballfan muss ich sagen, habe ich sozusagen in meiner Familie, auch was Partnerinnen und so weiter angeht, nie gemacht. Also das war eher so, ja, der Robby. Dass ich teilweise in meiner Freizeit halt auch alles an Fußballspielen konsumiere und mir reinziehe, weil ich es irgendwie ja sozusagen für meinen Beruf auch brauche, das wird dann auch eher geduldet hier, sagen wir mal so.
Ja klar, aber du musst ja auch wissen, was abgeht, damit du das möglicherweise bei der nächsten Sportkommentierung dann auch einbauen kannst. Also da verstehe ich auch deine Argumentation, ne? Ist klar, aber wie lief das, als du dann das studiert hast? Du hattest diesen Plan und du hast auch gerade schon gesagt, Konkurrenz war schon auch groß. Wie hast du das gemacht, dich da durchzusetzen? Also gab es viele Castings oder warst du zur rechten Zeit am rechten Ort?
Stetigkeit, ne? Also stetig und immer wollen. Ich habe ganz oft gerade in meiner Anfangsphase den Satz gehört, ja, ob das dann wirklich so toll ist, wie du denkst. Ich habe gesagt, ja, es ist Berufung. Es ist Berufung. Ich möchte das machen. Also alleine, dass ich bin damals eingetreten in den Verband der deutschen Sportjournalisten und das wollte man mir damals sozusagen gar nicht gewähren, weil die Leute gesagt haben, ja, guck mal, also vielleicht studierst du dann ja doch noch Jura. Und ich habe gesagt, Freunde, nein, ich weiß, dass ich das machen möchte und du brauchst einen verdammt langen Atem. Ich kriege immer wieder auch Nachrichten in den sozialen Medien. Ey, ich möchte das auch machen.
Deswegen frage ich auch, genau. Ich glaube, dass viele, die jetzt auch zuhören, sich vielleicht denken, ey, der hat es geschafft. Wie hat er das gemacht? Vielleicht kannst du so einen Tipp raushauen. Stetig dranbleiben.
Ja, also ich bekomme oft Nachrichten, ey Robby, ich würde gerne auch irgendwie Grüße ins Stadion. Du bist jetzt beim Champions League Halbfinale. Ich würde das ehrlich gesagt auch gerne kommentieren. Gibt's da die Möglichkeit? Ich antworte dann gerne mit, ich will jetzt auch nicht irgendwie so wie ein alter Grantler klingen oder so, aber ich glaube es, also mein Weg, wie ich ihn gegangen bin, macht, glaube ich, auch Sinn. Und zwar so from the bottom, ne? Also von ganz unten. Ich habe jahrelang dritte Liga kommentieren müssen, dürfen, bis ich in der Champions League war, bis ich Europa-League-Finals kommentiert habe, bis ich Bundesliga kommentiert habe, sind teilweise 7-8 Jahre ins Land gegangen. Ne? Also absolute Beharrlichkeit. Ich glaube, ich habe eine ganz, ganz große Stärke. Ich kann sehr beharrlich sein. Ich kann die Leute auch nerven, wenn ich etwas möchte. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den damaligen Sportchef der Sportschau angelabert habe und ihm gesagt habe, mein Lieber, ich kann nicht nur zweite Liga, ich kann auch Bundesliga.
Bitte, lass mich ran.
Weißt du, und das sind halt so die Dinge, wo ich sage, da bin ich vielleicht auch manchen Leuten mit auf die Nerven gegangen, gebe ich auch zu, aber wenn ich von etwas hundertprozentig überzeugt bin und das war ich von Anfang an von meinem Beruf, wie gesagt, seitdem ich 5 Jahre alt bin, dann gehst du den Weg und als Tipp kann ich den Leuten immer nur sagen, es ist neben Beharrlichkeit und absolutem Wunsch, auch Rückschläge einstecken zu wollen, einstecken zu müssen. Da kommt mal ein neuer Sportchef, der findet dich scheiße. War bei mir auch so. Dann war ich plötzlich wieder 2 Jahre zurück. Ja? Beschäftigt euch nicht nur mit Fußball. Also ich finde in diesem Beruf Wortfindung oder Kreativität Sprache, im Sinne der Sprache. Ganz wichtig. Lest viel, aber nicht nur den Kicker. Lest auch mal die Zeit. Lest auch mal ein gutes Buch. Das sind Dinge, die total wichtig sind für die Sprachbildung und Sprachfindung. Das ist mit das Wichtigste. Aber all die anderen Hardfacts drumherum, wann muss man wo präsent sein? Natürlich hatte ich beispielsweise auch Glück. Also der damalige Sportchef, der mich zwar sehr gefördert hat, aber auch wirklich unglaublich hart zu mir war. Grüße gehen raus an Steffen Simon, der ist jetzt beim DFB. Der hat auch gesagt, Robby, du hast eine wunderbare Stimme.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Stimme muss man auch mitbringen.
Genau das ist sozusagen das Einzige, was einem entweder mitgegeben wird oder nicht, ist aber nicht entscheidend. Aber er hat mir auch gesagt, ey, du lieferst mir viel zu wenig taktische Einschätzungen generell in deinen Spielen.
Okay.
Überdenk das mal. Und dann habe ich Dinge gemacht wie Taktikschulungen, dann habe ich mich zu Vereinen gestellt, dann habe ich mit Videoanalysten gesprochen. Was ist wann, wo entscheidend? Wie kann man ein Spiel auch lernen zu lesen? Habe mich nachts auf irgendwelchen Blogs, auf irgendwelchen Freak Taktikblogs rumgetrieben und habe mir das sozusagen aufgeschafft, weil ich habe nie auf dem hohen Niveau gespielt, dass ich sagen könnte, Mensch, ich könnte das so ein, das habe ich mir sozusagen zusätzlich drauf geschafft. Und das sind alles Dinge, die total mit einspielen.
Ich finde, wenn man dir so zuhört, merkt man, es ist definitiv kein Job, den du einfach ein paar Stunden am Tag machst, sondern du lebst das, du fuchst dich in alles rein, du ziehst dir alles rein, was du irgendwie in die Finger kriegen kannst. Und trotzdem hast du gerade das Wort Rückschläge gesagt. Mhm. Das ist ja auch entscheidend im Sport. Also das weißt du ja selber, ja. Wenn eine Mannschaft irgendwie einen Rückschlag hinnehmen muss, geht es ja auch immer um die Frage, wie motiviert man sich, wie kriegt man sich da wieder raus? Wie hast du das gemacht, als da dieser Chef da war, der dich vielleicht nicht so gesehen hat? Wie hast du dich motiviert? Wie bist du damit umgegangen?
Also der Fußball hat mich motiviert. Ich habe versucht, das Positive zu sehen. Und ich habe gesagt, Mensch, am Ende ist meine Aufgabe, ist es mein Job, auch Geschichten zu erzählen, Storytelling. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann fuchse ich mich jetzt komplett in diese dritte Liga rein. Mhm. Dann gehe ich jetzt diese Saison komplett durch diese dritte Liga und freue mich dann auf Osnabrück gegen Preußen Münster. Dann freue ich mich auf Arminia Bielefeld gegen Wien Wiesbaden. Und dann ziehe ich das jetzt durch und dann versuche ich es, ohne sozusagen das Spiel oder mich wichtiger zu nehmen, als ich wirklich bin. Es ist ein ganz schmaler Grat. Ja. Ich versuche, herausragende Leistungen zu zeigen auf einem Niveau, wo ich weiß, das wird nicht so viel gesehen wie die Bundesliga. Ich versuche, da die Geschichte zu finden. Ich versuche, dieses Spiel so gut zu leben. Ich versuche, dieses Spiel so gut zu analysieren, dass das jemand sieht und denkt, boah, der hat sich aber Mühe gegeben.
Du hast quasi die Leidenschaft da reingepackt. Und das hat man auch gemerkt in einer Zeit, die auch viele Leute irgendwie verunsichert hat, beunruhigt hat. Du hast während der ganzen Corona-Pandemie sehr, sehr lustige Dinge gemacht. Du hast nämlich kommentiert, wie Menschen in Alltagssituationen im öffentlichen Raum unterwegs waren und hast einfach von deinem Fenster aus Sport kommentiert. Wie kam das zustande?
Das war tatsächlich pure Langeweile. Denn, also eigentlich war ich an dem Tag eingeteilt für das Spiel Dortmund gegen Schalke, das ich hätte kommentieren sollen. Ja. Dann merkte ich irgendwann so, oh, jetzt dann doch eine Woche ohne Fußball, Lockdown und so weiter und so fort. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich angefangen, einfach in Köln-Nippes wohnte ich damals auf der Neusser Straße, habe angefangen, einfach die Alltagssituation der Menschen zu kommentieren.
Und manchmal hast du auch Bälle aus dem Fenster geschmissen.
Manchmal habe ich auch Bälle aus dem Fenster geschmissen, um mit den Leuten zu interagieren. Die haben sich auch alle wahnsinnig gefreut, denn so oft waren wir alle nicht zusammen in dieser Zeit, sondern wir saßen alle in unseren kleinen Höhlen, in unseren kleinen Wohnung und es hat mir so eine Freude gemacht. Ja. Ja,
die sind wirklich sehr witzig, diese Videos. Man hört dich einfach, wie du kommentierst, irgendwie so eine ganz klassische Kreuzung, wo einfach gar nichts geht, weil Lockdown, kaum jemand auf der Straße und du versuchst irgendwie da so eine Spielanalyse und es ist wirklich sehr, sehr witzig gewesen.
Ja, das war so schön. Die Leute waren mir so da, also dass das so steil gegangen ist, so viral gegangen ist bei Twitter damals, bei TikTok auch schon und bei Insta, hätte ich halt auch niemals gedacht. Es war sozusagen für mich ein Ablenkungsmanöver. Ja, wie gehe ich mit der Situation um, dass ich Leute nicht treffen kann, dass ich nicht auf die Straße gehen kann? Und die Leute waren so dankbar dafür. Ja. Das war so toll. Also dem einen Menschen, den ich dann den Ball runtergeworfen habe, der hat sich so gefreut. Der hätte ja auch sagen können, ey, pass mal auf, was bist du denn für einer? Ich komme da jetzt hoch und hau dir aufs Gesicht.
Erst war ein bisschen perplex, ne?
ja, genau. Haben sie aber nicht. Und dann entwickelte sich das halt rasant. Ne? Da standen Leute mit Pyrotechnik vor meiner Tür nachts und haben meinen Namen gegrölt, weil diese Kreuzung dann ja irgendwann auch sehr bekannt wurde.
Ja, man hat's erkannt, wo es war,
bestimmt. Ja, das war dann sehr, sehr schwer hinten raus, vor allem. Also,
du bist aber nicht deshalb weggezogen.
Nein, ich bin nicht deshalb weggezogen, aber das war, also sozusagen, also man wusste, wo ich wohne.
Ja, definitiv. Du kommentierst auch noch für die Sparkasse Köln-Bonn die ganzen E-Sports-Events und auch die Baller League. Was würdest du sagen, ist der Unterschied zum klassischen Sport?
Das ist etwas, was mir in den letzten Jahren enorm Spaß gemacht hat. Ich liebe das Fernsehen, ich liebe das klassische Fernsehen. Also wer mich kennt, entweder ich arbeite, also wenn man mich nicht aufhält, arbeite ich die ganze Zeit.
Ja, das merkt
also,
man gar nicht in unserem Gespräch.
wenn mich irgendjemand nicht hier aus meiner Familie hier von meinen Mädels rausholt und sagt irgendwie, du, es ist
Essen
jetzt
9:30 Uhr,
morgen 5 Uhr der nächste Job, willst du? Ach so, nee, ich bin hier noch in der Vorbereitung. Wenn ich das nicht tue, dann gucke ich in meiner Freizeit aus. Also ich liebe Fernsehen. Ich bin Fernseh-addicted. Mhm. Ich bin ja auch über meine Liebe zum Fußball im Fernsehen schauen ins Fernsehen sozusagen gekommen. Das liebe ich. Aber in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass das Fernsehen irgendwie auch endlich ist. Ja, also Dinge im Fernsehen und im Radio sind durch andere Dinge abgelöst worden. Ja? Wie zum Beispiel E-Sports und Twitch, ja, also man merkt zum Beispiel, dass sehr viel Budgettöpfe vom klassischen Fernsehen ins Twitch wandern oder zu Twitch wandern. Mhm. Und ich tue es nicht wegen der Budgettöpfe, sondern ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Auch das wieder, da bin ich so klassisch reingerutscht. Elias Nerlich, sehr großer deutscher Influencer, der auf Twitch sehr groß ist, hat mich irgendwann mal gefragt, sag mal, willst du nicht auch meine Turniere kommentieren, die ich so mit meinen Streamer-Influencer-Freunden kommentiere, und dann habe ich gesagt, yo. Und darüber bin ich dann reingerutscht in diese Twitch-Bubble, und da findet eben auch die Baller League statt. Sehr, sehr gut gesehen, muss man sagen. Ja, da können die Leute direkt auf Twitch, wer es nicht kennt, miteinander interagieren. Das heißt, Robby kommentiert die Spieler der Baller League, also es ist nicht nur eine reine Twitch-Bubble, muss man sagen, ne? Lukas Podolski ist da drin, Mats Hummels ist da drin, da findet Fußball statt. Und dann können die mir als Kommentator direkt Fragen stellen, die ich während des Kommentierens dieses Fußballspiels beispielsweise direkt den Leuten beantworte.
Okay, also so machst du das, weil ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht ein bisschen boring ist, weil ich meine, da sitzen die Leute auf ihren Stühlen. Ich meine, klar, diese ganzen Twitch-Kanäle, man guckt den Leuten beim Spielen zu, das gibt's ja auch so als 1:1, ne, dass die Leute das dann selber irgendwie kommentieren. Aber ich habe mich gefragt, was gibt dann noch die Extra-Kommentierung sozusagen her?
Ja, ja. Also die Baller League, das ist ja richtiger Fußball, ne? Das findet statt in Köln-Ossendorf, da wird
genau,
Fußball
gespielt. Genau, ich war jetzt gedanklich schon bei den E-Sports, genau.
Genau, und das macht dir übrigens auch Spaß, ne? Das ist, manchmal setze ich mich sogar an den Kommentatorenplatz. Ich bin jetzt bald in der Schweiz und werde da ein Fußballspiel kommentieren, und da will ich mich wieder auf meinen Fußball-Kommentatorenplatz setzen und werde mir denken, oh, wo ist denn der Chat? Ich mache das mittlerweile so gerne, mit diesem Chat zu arbeiten und auch zu interagieren, dass die mich fragen können. Das ist auch bei der Baller League beispielsweise ein ganz anderes Arbeiten dadurch. Und dann sage ich so, oh, jetzt gleich ist Lukas Podolski mein Co-Kommentator. Chat, sag mal, ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Wie viele Länderspiele hat Lukas Podolski nochmal gemacht? Bam!
Zack, kommt die Antwort.
Ja, der Schwarm kommt dann und sagt, boom, alles klar, super, danke. Also es ist auch ein gegenseitiges Interagieren. Und bei den E-Sports-Event, ich bin selber als Jugendlicher, als Teenie auf der PlayStation 1 einfach Zocker gewesen. Auch da habe ich natürlich nur Fußball gespielt auf der PlayStation. Ich sehe einfach, wie die jungen Leute sozusagen das geschaffen haben, wovon ich als 16-, 17-Jähriger immer geträumt habe. Mhm. Dass nämlich die Virtual Bundesliga oder das der DFBE-Pokal oder das Sparkassen Köln-Bonn-E-Sports-Event, dass das eben dort stattfindet, wo es auch gesehen wird, dass das im Stream übertragen wird, dass es einen professionellen Moderator oder Kommentator gibt, der das Ganze castet, der sozusagen auch die Leute ernst nimmt. Und irgendwie mag ich das. Also dies ist sozusagen ja auch nur eine Fortentwicklung oder eine Weiterentwicklung. Und ich finde, man kann nie genug Fußball haben, ob es E-Sports ist oder normaler Fußball. Ja. Ich nehme das zusätzlich sehr, sehr wahr, sehr, sehr ernst und freue mich immer, wenn ich Zeit dafür finde.
Wie machst du das, dass du das alles parallel auf dem Schirm hast? Also ich habe gerade das Gefühl, du bist im Kopf super schnell, musst du ja auch sein. Du musst gleichzeitig gucken, was da los ist. Du brauchst diese ganzen Infos, Background zu den Leuten. Du hast dann noch irgendwie den Chat offen, schreibst da irgendwie noch. Also ich habe das Gefühl, du hast eher so 12 Gehirne gleichzeitig am Laufen. Ist das was du irgendwie gelernt hast? Ist das eine Gabe, die du von dir aus mitbringst? Ist das was mit der Übung einfach immer mehr wird? Wie würdest du das beschreiben?
Gute Frage. Also ich komme ja aus der guten alten Radioschule, und da musst du am Anfang, hast du ganz, ganz wilde Aufgaben. Du wirst ja immer geschaltet in das Radioprogramm, und da weißt du ganz genau, okay, alles klar, um 17.13 Uhr musst du eine Schalte durchführen für genau eine Minute. Da musst du um 17.14 Uhr und 15 Sekunden eine Schalte für genau 25 Sekunden liefern. Mhm. Um 17.17 Uhr musst du eine Schalte von 2 Minuten liefern, und du sollst aber möglichst da nicht das Gleiche sagen. Vielleicht war das sozusagen so eine Übung. Aber ich glaube, das kommt über Interesse. Ich war ein furchtbarer Schüler. Ich bin in der 10. Klasse sitzen geblieben. Ich musste in der 8. Klasse in die Nachprüfung in Physik. Ich bin einfach nicht so der naturwissenschaftliche Typ. Ich habe unter Bio gelitten im Abitur. Ich glaube, das kommt übers Interesse. Also ich war wirklich nie der Fleißigste in der Schule, aber ich wurde extrem fleißig mit dem Tag, wo ich angefangen habe, diesen Job auszuüben. Da wusste ich, es ist jetzt Zeit für Radio Wuppertal, Wuppertaler SV gegen Heidenheim damals zu kommentieren. Und dann habe ich mich da reingefuchst und so ist es auch immer noch. Ich habe jetzt vor ein, zwei Wochen das Europa-League-Finale kommentiert zwischen Leverkusen und Atalanta Bergamo.
Oha, das hast du kommentiert.
Genau, genau.
Daher werden und alle deine Stimme kennen.
Und Atalanta Bergamo war eine Mannschaft, die hatte ich noch nicht in dieser Saison.
Ja.
Also habe ich mich hingesetzt, dann habe ich mit italienischen Journalisten telefoniert. Ich habe über einen Kontakt die Telefonnummer des Zeugwarts bekommen von Atalanta Bergamo. Ich habe nächtelang mir über in Google italienische Zeitungen übersetzen lassen. Also ich sitze dann halt auch eine Woche da, was halt krass ist.
Das heißt Vorbereitung, die Vorbereitung macht's dann einfach auch.
Genau, Vorbereitung ist key und du kannst es nur schaffen, wenn du hundertprozentig Lust darauf hast. Also es wird dann wild in Wochen, wo ich beispielsweise... Ich bin ja für die ARD auch noch Kommentator eines Comedy-Formats, das in Stuttgart aufgezeichnet wird. Wenn das stattfindet, wenn dienstags Champions League ist, wenn mittwochs Champions League ist, wenn donnerstags Europa League ist, wenn montags die Baller League ist und dann ist am Samstag noch irgendwie ein Moderationsjob rund um die Bundesliga, dann musst du gut wählen, wann du was vorbereitet hast. Und das ist der Key, wo ich einfach sage, ich könnte immer arbeiten. Ich biege dann auch mal falsch ab. Ich spreche dann auch mal einfach, ich spreche dann einfach auch darüber mit Menschen, die sich dafür darüber total langweilen oder damit wahrscheinlich total langweilen. Ich biege dann auch mal falsch ab und irgendwann sehe ich, ach, der Spieler, interessant, der hat mal in Kroatien gespielt. Wie ist das denn gekommen? Und plötzlich bin ich in einem Rabbit Hole und bin irgendwo bei transfermarkt.de bei der dritten kroatischen Liga und frage mich, ach, den Trainer, den kenne ich. Auch der war ja früher bei Udinese. Das ist ja spannend. So, ich verzettel mich dann auch gerne mal, aber das dient ja sozusagen dem großen Ganzen.
Und der Unterhaltung. Leverkusen, Atalanta, Bergamo, da kommen wir jetzt natürlich nicht drum rum, da nochmal kurz drauf zu gehen. Das ist ein Spiel, wo wirklich alle gedacht haben, hey, Leverkusen muss das Ding jetzt wirklich machen. Und am Ende, ja, war das die erste Niederlage nach 51 Spielen von Leverkusen. Wie bist du da emotional durch dieses Spiel gekommen?
Da eigentlich ganz entspannt. Also ich habe ja die Leverkusener die gesamte Saison begleitet. Ja. Ich glaube, das Emotionalste war das Achtelfinale gegen Karabach, das ich auch kommentiert habe. Bin halt komplett ausgerastet. Leverkusen war quasi raus. Und Patrick Schick traf in der dritten Minute der Nachspielzeit und in der siebten Minute der Nachspielzeit. Also gewann Leverkusen das Spiel noch, in dem sie zurücklagen. Da ist es mit mir durchgegangen. Also ich liebe diesen Sport auch. Ich glaube, das hört man, wenn man diesen Clip hört und sieht. Den gibt's auch noch. RTL hat das auf Instagram mit der Titanic-Musik unterlegt.
Oh nein.
es ist halt so, dann verlierst du dann halt auch irgendwann mal die Contenance, weil du halt aber dieses Spiel lebst, weil du halt aber auch dieses Spiel so liebst. Und und das waren für mich vielleicht die emotionalen Highlights. Das Finale, wo da nichts mehr ging, das war ja quasi gar nicht spannend, sondern kurioserweise die einzige Niederlage von Leverkusen diese Saison. Aber kurioserweise das Spiel, wo sie auch wirklich gar keine Chance hatten.
Das heißt, wenn die Emotionen da sind, dann hältst du dich auch nicht zurück.
Ja, exakt. Ich habe da auch keinen speziellen Verein oder so. Ich liebe das Spiel, ich liebe das Emotionale am Fußball. Und egal wo ich bin, egal wo ich im Urlaub bin, egal wann ich wo bin, ob es in Griechenland ist, da gucke ich mir den örtlichen Drittligaverein an und schaue, oh, was gibt's da für eine Geschichte? Was gibt's da zu essen? Oh, ach, die haben letztes Spiel 3 Tore in den letzten 10 Minuten gemacht. Das ist ja emotional, das ist ja interessant. Also ich bin Freak.
Das sagt Robbie Hunke, Kommentator durch und durch. Er lebt und liebt diesen Job. Das hört man total und wer weiß, bei welchem Spiel euch seine Stimme das nächste Mal begegnen wird. Damit ist es Zeit, dass wir uns verabschieden, das Team des Podcasts Was kostet die Welt von der Sparkasse Köln-Bonn, denn das hier war unsere letzte gemeinsame Folge. An dieser Stelle entsteht etwas Neues. Danke an alle hinter den Kulissen, Angie Gerhards, Leonardo Manchego, Gavin Karlmeier und natürlich ein riesen Danke an euch fürs Zuhören. Mein Name ist Jenny Gärtner und ihr wisst ja, man hört sich immer zweimal im Leben.